Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Modern Work to Go, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Hier ist der Florian und heute sprechen wir über das Thema Homeoffice. Saß ich selber gestern die letzten zwei Tage und habe da ein bisschen gearbeitet, war produktiv, war vielleicht auch nicht produktiv. Wir sprechen heute so ein bisschen daran, was ist denn das Ganze überhaupt? Ist das noch State of the Art? Ist das noch wichtig? War das so ein Corona-Ding? Und wie steht es im Homeoffice hier vor allem in Deutschland? Und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der besser dafür nicht passen könnte. Seine Firma hat er während Corona gegründet und hat vor allem etwas sehr Spezielles damit auch zu tun, denn er stattet Leute im Homeoffice aus, er und seine Firma und seine Kolleginnen. Und dazu sage ich herzlich willkommen, Jens.
Hallo Florian, freut mich, hier da zu sein. Genau genommen habe ich die Firma nach Corona gegründet und nicht während, aber dazu sage ich später nochmal was, warum nach der bessere Zeitpunkt war als während. Das dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen.
Schauen wir mal vor, während sind wir vielleicht auch noch mittendrin, das ist eine kleine Glaubensfrage, aber das kannst du gleich nochmal aufklären. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Wer bist du, wo kommst du her? Du bist im Homeoffice.
Genau, ich bin natürlich für dem Thema prädestiniert im Homeoffice und nicht wie du jetzt im schönen Studio. Jens, mein Name, Jens Wörle genau genommen, heute eben einer der Gründer von Onyo, das ist auch genau das Homeoffice-Thema. Hab aber eigentlich einen ganz anderen Hintergrund, wenn man mal in meine Vergangenheit schaut. Ich bin eigentlich in Stuttgart geboren, lebe jetzt aber schon in München, auch nördlich von München aufgewachsen. Dort eben zur Schule gegangen, in München Informatik studiert und Mathematik studiert. War währenddessen aber auch mehrmals im Ausland, in Mexiko oder eben auch in USA an der Stanford-Universität. Und habe dann während des Studiums schon sehr häufig selbstständig gearbeitet, kann man sagen. Das heißt, ich habe vor allem als selbstständige Kanzleien, also Rechtsanwaltskanzleien, in IT-Fragen beraten und die gesamte IT-Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Das war eigentlich ein toller Werkstudentenjob in der Selbstständigkeit, hoher Stundenlohn, sehr viel Flexibilität und hat mit wenig Arbeit hat man ein sehr gutes Studium am Ende Studienleben haben können. So muss man es, glaube ich, ausdrücken. Und so habe ich natürlich von Anfang an immer diesen Bezug zur Selbstständigkeit gehabt. Und parallel habe ich dann auch im Studium meine zweite Selbstständigkeit angefangen. Oder das war dann eine erste Unternehmensgründung. Und zwar habe ich eine Farm in Afrika gegründet. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, über das man wahrscheinlich auch einen Podcast machen kann. Wie jetzt jemand, der Informatik studiert, dann in Afrika eine Farm gründet. Das war ein Spin-off von einer Afrika-Durchquerung mit dem Auto. Und dort natürlich auch wieder eigentlich aber das gleiche unternehmerische Denken halt weiterentwickelt. Das heißt, man baut etwas Eigenständiges auf, hat eigenständig Probleme und ist irgendwie sein eigener Herr und kann eigentlich selbst gestalten, was man macht. Und das hat ganz gut funktioniert. In dem Fall war das so, das ist ja eine Familiengeschichte eigentlich, dass es als umgekehrter Generationenvertrag eben so war quasi, dass ich das an meinen Vater übergeben habe und der quasi dann alle Segel in Deutschland beruflich abgerissen hat und jetzt eben nur noch die Farm in Kenia unten betreibt und eben über die Hälfte der Zeit unten ist. Und ich habe dann natürlich dann angefangen, mich mit dem Thema Berufseinstieg in Deutschland zu beschäftigen. Was mache ich jetzt? Und dann war ich vor einer spannenden Situation. Ich war auf der einen Seite Informatik und Mathematiker, auf der anderen Seite irgendwo auch schon Unternehmer, aber auch mit Themen, die damit gar nichts zu tun hatten. Und dann war ich ein bisschen lost, kann man sagen. Und dann habe ich erst mal noch mal ein MBA gemacht und war nach dem MBA dann eben Vorstandsassistent der beiden CEOs der BNP Paribas. BNP Paribas ist eines der größten Bankhäuser in Europa, eines der erfolgreichsten auch und dort eben dann ja die rechte Hand und vertrauensvolle Ansprechperson für die beiden CEOs für das Deutschland- und Österreich-Geschäft. Und dort natürlich dann nochmal ganz, ganz viel gelernt, aber natürlich auch in einem sehr regulierten Umfeld gewesen. Also wenn man weiß, wie Großbanken arbeiten, dann ist natürlich Compliance, Regulatorik schon ein sehr, sehr großes Thema und natürlich auch einfach die immense Größe und auch die Auswirkungen, die Tätigkeiten einfach von dem Bankgeschehen einfach auch auf Volkswirtschaft, Gesellschaft und die Welt haben. Und dort aber natürlich sehr, sehr viel gelernt in diesen 2,5 Jahren. Und das war übrigens während der Pandemie. Jetzt kommen wir hier gleich zu dem Thema. Und dann hat es mich natürlich immer so ein bisschen gekitzelt, sage ich jetzt mal, weil das war für mich doch zu starr, man hat dann doch zu wenig Impact oder Gestaltungsspielraum gehabt, obwohl ich natürlich in einer sehr, sehr, ich sag's mal, einzigartigen Rolle einfach dort beschäftigt war, habe ich dann immer schon geschaut oder ein bisschen überlegt, was könnte man eigentlich selbst machen. Und dann kam zum Ende der Pandemie eben der Zufall, dass meine jetzige Mitgründerin einen Mitgründer gesucht hat. Und das war dann reiner Zufall. Sie hat einen Bekannten gefragt, der das dann in eine WhatsApp-Gruppe von meinem MBA-Studium reingeschrieben hat. Ich kenne eine Bekannte, die sucht einen Mitgründer. Und Stichwort, sie arbeitet oder sie surft mit ihrem Thema die Homeoffice-Welle, die ja gerade wichtig ist. Irgendwie so hat das geschrieben. Und dann dachte ich, ah, okay, das klingt doch spannend. Ich melde mich da mal. Vor allem, weil ich habe auch eins festgestellt während der Pandemie, alle arbeiten zu Hause und fast alle arbeiten halt am Küchentisch. Und ich war schon immer von Anfang an als Informatiker sehr dahinter, wirklich ein tolles Setup zu Hause zu arbeiten haben. Und das haben halt andere einfach nicht gehabt. Also ich habe sie verstanden. Und hat sie dann gesagt, genau das ist das Thema, Leute arbeiten ungesund von zu Hause und eigentlich müsste doch das Unternehmen da eben mehr machen, dass die Leute zu Hause aus arbeiten. Und dann war das in der Realität so aus der Hüfte geschossen, man hat sich gut verstanden. Und dann haben wir eben, ja, Onyo dann gegründet. Und mit Onyo, jetzt vielleicht dann abschließend auch zu dem Thema, was machen wir? Mit Onyo professionalisieren wir eben das Arbeiten von zu Hause für das Unternehmen. Das heißt, der Kunde ist immer das Unternehmen, welches über unsere Plattform, über unsere Lösungen dann den Mitarbeiterinnen einfach zu Hause einen gesunden, produktiven und motivierenden Arbeitsplatz eben zur Verfügung stellen kann, weil der Beschäftigte halt alleine das selten selbstständig macht, nicht die Awareness hat, nicht die Lust hat, nicht das Geld hat, gibt da viele Gründe. Und im Büro stattet man ja auch die Leute aus und da soll ja nicht jeder seinen eigenen Schreibtischstuhl mitbringen. Und so bringen wir das quasi nach Hause. Aber da können wir, glaube ich, später nochmal mehr sagen, wie das funktioniert. Aber das war so ein bisschen, ich sag's mal jetzt, die Reise von, ich sag's mal, klein mit verschiedenen Umwegen, wo ich jetzt gelandet bin. Und das Spannende ist einfach, glaube ich, schon von weg, dass ich halt immer mit einem offenen Ohr durch die Welt gelaufen bin und immer geschaut habe, was begeistert mich und dann dem auch nachgegangen bin, ohne jetzt wirklich einen starren Plan zu verfolgen. Also ich wusste, ich wollte mal gründen, aber ich wusste nicht was und wie und auf einmal kam dann halt die richtige Idee mit den richtigen Personen um die Ecke und deswegen hat sich das dann immer so ergeben.
Das ist so viele verschiedene Dinge auch getan, deswegen jetzt auch ganz interessant, was gibt denn die Energie bei der Arbeit? Jetzt hast du verschiedene Sachen studiert, du warst in einem sehr regulierten Umfeld, du hast zweimal gegründet, auch in zwei völlig verschiedenen Bereichen, hat gar nichts miteinander zu tun. Ist es das, diese Neugierde, einfach Dinge auszuprobieren oder was gibt dir Energie bei der Arbeit?
Ja, was gibt mir Energie bei der Arbeit? Das ist, schwere Frage. Ich glaube, es ist vieles, aber ich glaube, es ist auch wichtig zu sagen, dass ich auch Tage habe, wo ich weniger Energie habe. Das ist, glaube ich, wirklich normal. Und da merke ich auch erst dann, was mir Energie bringt. Und bei mir persönlich ist es halt immer das Thema, irgendwie ein Erfolgserlebnis zu haben. Also ich bin da schon jemand, der ein bisschen, ja, immer so ein Erfolgserlebnis braucht, um dann mich halt weiter zu motivieren. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit einem Computerspiel. Das ist ja auch sehr, sehr gut, wenn man der Person eine Tätigkeit gibt, die so schwer ist, dass man sie halt schafft, um sich anzustrengen, ein Erfolgserlebnis hat und dann die nächste Tätigkeit macht. Das ist ja wirklich im Game Design sehr, sehr wichtig. Und das brauche ich bei mir in meinem Leben auch, dass ich eigentlich immer irgendwie ein achievable Erfolgserlebnis habe. Und wenn ich das dann geschafft habe, dann bin ich damit dann sehr, sehr glücklich. Und dann kommt dann auch so ein bisschen, jetzt will ich das nächste Level erreichen und brauche halt ein neues Ziel, weil ich bin nämlich auch jemand, der sehr gern, ungern stillsteht. Also ich sag halt immer, Stillstand ist Lava. Das heißt, ich brauche dann halt also das nächste Level, die nächste Aufgabe. Und diese Erfolgserlebnisse sind für mich halt wichtig und die muss man sich aber halt selbst setzen. Und das ist halt bei mir dann immer so ein bisschen irgendwo, ich habe den Kunden gewonnen oder wir haben das verändert, wir haben das besser gemacht, wir haben da diesen Impact erreicht und das ist für mich halt ganz, ganz wichtig, auch das immer selbst zu sehen, weil viele Menschen sind heute auch oft so ein bisschen in der Situation, dass sie das halt nicht sehen, wo sie gerade sind und auch gar nicht schätzen, was sie gerade, ich sag's mal, schon erreicht haben oder was sie mal vor 2 Jahren vorhatten und haben sie es erreicht und vergessen aber, dass sie das haben. Also ich sag's mal, diese Dankbarkeit zu haben, was man schon auch geschafft hat in der Vergangenheit und dann zu sagen, okay, auf der Basis baue ich eben weiter auf. Und deswegen sage ich bei mir, ich brauche diese Gamification und das klappt ganz gut und das versuche ich mir halt immer selbst zu geben. Und deswegen bin ich auch gar kein Routinemensch. Hört man, glaube ich, ein bisschen raus, weil ich halt dieses Erfolgserlebnis brauche. Und dann muss ich mir halt wieder Neues setzen. Und wenn ich natürlich dann das Gleiche wieder mir als Erfolgserlebnis setzen würde, dann würde mir das, glaube ich, wenig bringen. Und das hat, glaube ich, auch den Hintergrund, dass ich schon auch unterschiedliche Sachen gemacht habe. Aber alles natürlich auch irgendwie über mehrere Jahre gemacht haben. Weil wenn man etwas macht, dann dauert das auch lange, bis man es richtig gemacht hat. Und man darf nicht zu schnell von einem zum anderen Thema auch springen. Weil das ist dann wieder frustrierend, glaube ich.
Das glaube ich, ja. Dann lass uns mal direkt in das Thema Homeoffice reinspringen, weil ich jetzt ein paar Rückfragen zu deiner persönlichen Motivation. Jetzt skizziere ich mal eine Welt. Du sitzt alleine im Homeoffice. Jetzt seid ihr noch ein kleines Team. Jetzt bist du als Gründer natürlich jemand, der natürlich auch sehr viel selbst in der Hand hat, sehr viel Impact natürlich auch erzeugen kann, hoffnungsvoll. Und dieses Thema Erfolgserlebnisse du ja auch meistens relativ gut dann auch herbeiführen kann, beziehungsweise du wahrscheinlich auch relativ nah an allen TeammitgliederInnen dran bist und dadurch auch Dinge mitbekommst. Jetzt lass uns aber mal die Welt eher von so einem Konzern ausgezieren. 10.000 Mitarbeitende. Und jetzt hocke ich alleine im Homeoffice und jetzt habe ich dieses Feeling aber nicht so. Die Kommunikation ist reduziert natürlich, bis auf die wenigen Meetings. Ab und zu gibt es mal eine Chatnachricht, aber die meiste Zeit sitze ich eher alleine zu Hause und werkel so vor mich hin. Jetzt gibt es Jobs, die haben einen sehr, sehr hohen Grad an Erfolgserlebnissen. Ich bin vielleicht im Sales, dann habe ich Deal-Abschlüsse, dann kann ich sagen, hey, cool, ich habe heute irgendwie 3 Deals geschlossen. Da kann ich mir sozusagen irgendwie diese Energie rausziehen. Aber jetzt mal unabhängig davon gibt es ja sehr viele Sachen, wo ich einfach sozusagen was tue und auch gar nicht so mitkriege, was andere Leute für Erfolgserlebnisse haben. Da hat jemand irgendwas automatisiert, was man so typischerweise in der Teeküche erzählen würde. Da ist irgendwas Cooles passiert, eine coole Kundenrückmeldung. Klar, ab und zu passiert man das, was so im Chat dann reingeschrieben wird. Aber das ist dann eine sehr unemotionale Nachricht. Hey, der Kunde hat uns gestern gelobt. Cooles Team.
Und kenn ich auch. Haben wir auch, ja. Notifications. Und aktuell schaut keiner mehr an. Wir haben sogar Notifications-Demo-Termin gebucht. Also bis jetzt im Sales.
Genau. Und das ist ein bisschen die Frage, wie geht das im Homeoffice? Also, ja, genau. Wie kriegst du das im Homeoffice mit? Also, wie schaffst du dieses Feeling, diese Energie auch ins Homeoffice zu übertragen?
Das ist echt schwer. Man muss das wirklich sagen. Es ist schwer. Es ist vor allem, je größer das Unternehmen ist, es ist umso schwerer. Und ich habe halt immer die Erfahrung gemacht, auch bei unseren Kunden, dass man halt versuchen muss, alles, was man im Büro hat, auch im Homeoffice als Pendant irgendwie zu spiegeln. Und das eine Beispiel, was du gerade zum Beispiel genannt hast, war dieses Teeküchenbeispiel, dass man halt da irgendwie kurz dann mit jemand ins Gespräch kommt und da halt kurz ratscht. Oder dass man kurz zu jemandem halt an einen Arbeitsplatz hingeht und sagt, ah, hallo, wie geht es dir? Lang nicht gesehen, so nach dem Motto. Und dann kommt man ja an das Gespräch. Und das muss man halt irgendwie in ein Pendant bekommen, das halt genau gleich funktioniert. Und da sage ich als erstes immer, man muss jeden Mitarbeitenden im Unternehmen dazu konditionieren, dass er halt diese Chatlösung zum Beispiel auch aktiv nutzt. Das heißt, man darf jede Person, wenn die auf grün ist, einfach anrufen, einfach anchatten. Und zwar auch einfach mal so, hey, lang nicht gesehen, wie geht's so nach dem Motto? Einfach mal anklingeln, ohne dass man auch fragen kann, hey, hast du gerade eine Sekunde? Das ist, glaube ich, wirklich der wichtige Punkt. Und wenn man das geschafft hat, dann schafft man schon mal eine klare Kommunikation, wo man sagt, man hat schon mal so ein bisschen diese Hürde, diese Angst genommen. Weil ich kannte das bei mir auch in der Pandemie. Da hatten wir noch Skype im Bankhaus. Das hatte ja gar keiner mehr. Aber die Hälfte war nicht in Skype online. Das ist natürlich schwer. Die andere Hälfte, die wollte nicht, dass man die dann einfach auch anruft. Auch das war schwer. Und das hat natürlich dann diese ganze Sache ein bisschen komplizierter einfach gemacht, weil du dann natürlich nicht mehr so richtig kommunizieren konntest auf die Schnelle. Und das ist so das Thema Nummer 1, glaube ich. Das heißt, diese direkten Kanäle und in der Konstellation Meetings abschaffen. Das heißt, das Zweite, was man machen muss, ist nämlich, wenn man dann eine E-Mail schreibt und sagt, ich habe eine Frage zu dem Thema, was in 2 Minuten geklärt wird, dass man dann ein Meeting macht, was dann in 14 Tagen ist, bis dass man diese Antwort bekommt, dann bremst du den ganzen Laden aus. Das heißt, wirklich schafft Meetings ab, jeder muss online sein und jeden darf man immer sofort anrufen und zur Hierarchie unabhängig. Das heißt, ich kann auch jemanden, Abteilungsleiter, jetzt 2 Hierarchiestufen höher oder einen Bereichsleiter, einfach mal anrufen, weil es wäre genau gleich, als würde ich halt eben an seiner Bürotür klopfen. Und wenn ich abhebe, dann hebt er dich ab. Oder man kann auf Rot stellen, ist ja immer dieses Nicht-Stören dann so ein Bitte, da macht man es halt natürlich auch nicht. Und wenn man das aktiv lebt und nutzt, schafft man schon sehr, sehr viel. Was man halt ergänzend machen kann, da haben wir aber gemischte Erfahrungen gemacht, ist ja das Thema noch so, das Büro zu virtualisieren. Das ist zum Beispiel jetzt für ein kleines Unternehmen wie jetzt bei uns mit irgendwie 10, 15 Leuten nicht so ganz notwendig oder wir haben es als Overkill wahrgenommen. Ich glaube, bei größeren Organisationen macht das halt schon nochmal mehr Sinn, auch das zu machen. Da gibt es ja ein paar Lösungen, die man da ausprobieren kann. Aber ich würde es halt nicht erzwingen, wenn er finden, die Leute es cool und nutzen es oder halt nicht. Also es muss man schauen. Da kann ich jetzt aber nicht zu viel sagen. Das Thema ist eher so, diese Punkte hinzukriegen. Und das Zweite ist dann...
Haben wir auch mal probiert. Ja. Haben wir auch mal probiert mit diesem Gamification. Hat nicht so gut funktioniert.
Hat nicht so gut funktioniert. Ja, und dann sage ich halt immer mal, das meiste schafft man eigentlich, wenn du halt die Leute einfach anrufen kannst. Weil ich habe halt festgestellt, dass die einen halt ständig auf Rot sind, dann kannst du sie halt nie anrufen. Und die anderen sind halt ständig auf Grün, auch wenn sie nicht gestört werden wollen. Dann sind sie genervt, wenn man angerufen wird. Also wenn man da halt die Regeln schafft, das klappt halt besser. Das war zumindest unsere Beobachtung dort. Und dieses Overtooling ist halt auch immer so ein Thema. Du brauchst die 54 Tools am Ende. Das ist, glaube ich, das Thema, sondern eher das so simpel machen wie möglich. Und dann klappt das eigentlich schon. Und vor allem dieses Meetings abschaffen. Also wir haben keine Meetings bei uns im Kalender. Mein Kalender ist überraschend leer. Und wenn ich halt was brauche, dann rufe ich halt Leute einfach kurz bei uns an und da besprechen wir das. Und wenn es halt nicht klappt, dann reden wir halt, ich sag's mal, 2 Stunden später, wenn es halt dann gerade passt. So nach dem Motto, ich gehe zum Tisch, hey, hast du kurz eine Minute? Und dann sagt er, nee, gerade schwer, aber lass in 2 Stunden kurz reden. Und dann ruft man halt in 2 Stunden an und schreibt halt nicht, oh, lass da vielleicht mal irgendwo einen Termin machen. Ist natürlich bei größeren Runden irgendwann schwieriger, aber ich würde halt immer diese bilateralen Wege auch suchen, auch in der Teamarbeit, und halt nicht immer versuchen, so überpolitisch korrekt zu sein und zu schauen, dass man, wenn man eine Person jetzt nicht im Loop hat, was auch Subthemen angeht, dass sie sich halt nicht übergangen fühlt, sondern dass man auch wirklich Sachen bilateral klärt, weil im Büro hat man es ja auch nicht anders gemacht. Ich bin ja dann zur Mitarbeiter A hingegangen und habe dem was gefragt und die Mitarbeiterin B im Team, die involviert ist, die war halt da dann halt mal nicht dabei, weil sie halt nicht da war. Also das ist ja normal und ich glaube, das sollte man halt auch bei Chat-Nachrichten, bei Anrufen halt auch hinkriegen und dann nicht auf einmal so sagen, oh nee, das können wir nicht machen, ohne dass wir noch Mitarbeiterin B hinzugezogen haben, sonst fühlt sie sich übergangen. Und das ist so der Punkt, wo sich Organisation, glaube ich, oft selbst ausbremsen und dann in diesen Meetings sind, dann sind alle Kalender voll, man kann nicht mehr sinnvoll arbeiten und dann dauert das ewig lang. Und das Zweite als Ergänzung neben Meetings abschaffen ist halt natürlich Gründe zu schaffen, auch ins Büro zu gehen oder sich halt vor Ort zu treffen. Und das ist natürlich, das kann Offsites einfach sein, wenn du halt vor allem eine sehr verteilte Organisation hast. Und dann müssen es halt coole Offsites sein. Dann kann man auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen dafür, würde ich sagen. Oder natürlich auch einfach operative Gründe, wo man sagt, wir machen eine Brainstorming-Session mal oder irgendwas anderes. Dann geht das dann schon gut. Und ich glaube, damit schafft man einen guten Spagat. Das ist, glaube ich, ein bisschen, wie man alle halt auch ganz gut Stück für Stück Abgut bekommen, aber das Wichtigste ist wirklich Calling und Chat-Feature für alle verpflichtend und auch aktiv zu nutzen.
Ja, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, aber ja, ich weiß, in vielen Organisationen ist das immer noch Thema Nummer 1, darüber zu sprechen und online zu gehen, die Tools zu nutzen. Hat viel mit der Digitalisierung natürlich auch in Deutschland zu tun, Medienkompetenz an der Stelle. Da tun sich die einen ein bisschen schwerer, die anderen ein bisschen leichter natürlich. Lass uns mal ein bisschen über die allgemeine Homeoffice-Definition auch sprechen. Wir haben jetzt schon sehr viel darüber gesprochen, so wie ist das Feeling im Homeoffice, was sind so technische Voraussetzungen. Jetzt nochmal relativ trocken, so in deinen Worten vielleicht auch, was ist Homeoffice? Und was macht es aus deiner Meinung nach auch wirklich aus?
Also heutzutage ist Homeoffice vor allem ein ganz heißes politisches Thema und in vielerlei Hinsicht, auch arbeitsrechtlich gesehen, ist es so, dass der Gesetzgeber hier noch in sehr großen Grauzonen einfach hängt. Das heißt ganz konkret, dass es Homeoffice gibt. Und dann gibt's auf der einen Seite das mobile Arbeiten, von dem alle ja das dann nennen, und andere haben ja diese Telearbeit. Und der wichtige Punkt ist halt wirklich beim Homeoffice, ist einfach wirklich der, dass es nicht definiert ist. Arbeitsrechtlich ist der Begriff Homeoffice ein nicht definierter Begriff. Sondern es gibt halt das mobile Arbeiten, das ist so diese etwas lockere Variante. ortsunabhängiges Arbeiten, nennt man das auch ganz gerne, wo auch viele Unternehmen wirklich dogmatisch auf diesen Begriff, bei uns gibt es kein Homeoffice, sondern mobiles Arbeiten, weil sie eben arbeitsrechtliche Konsequenzen befürchten. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben das Thema Telearbeit, das klingt halt wie ein Faxgerät am Ende, so ein bisschen, das dann so ein bisschen die sehr strenge arbeitsrechtliche Form ist. Und am Ende ist es so, muss man sagen, das hat folgende Auswirkungen, weil zum Beispiel bei der Telearbeit gelten halt sehr strenge Arbeitsstättenrichtlinien von der Arbeitsstättenverordnung, die halt auch im Büro gelten für zu Hause. Und man hat die Annahme, wenn man es mobiles Arbeiten nennt, dass man die da nicht hat. Das stimmt leider nur zur Hälfte. Die Anforderungen sind geringer, aber es heißt nicht, dass man eben nichts machen muss. Und eigentlich ist der Homeoffice-Begriff nicht definiert, weil juristisch gibt es halt mobiles Arbeiten und halt Telearbeit. Und deswegen meiden viele, vor allem im HR-Bereich, den Begriff Homeoffice, dieser Teufel des Weihwassers meiden, weil sie dann Angst haben, dass es dann wie Telearbeit ausgelegt werden könnte und man dann halt andere Anforderungen hat. Was aber sehr, sehr gut ist, und das ist, finde ich, auch der sehr pragmatische Ansatz, den jetzt das Bundesministerium für Arbeit gemacht hat, dass sie einfach für das Thema hybride Bildschirmarbeit, haben sie es genannt, einfach Leitlinien veröffentlicht haben. Und sie haben das explizit übergeordnet gestellt von der arbeitsrechtlichen Gestaltung, sondern wirklich ganz konkret gesagt, wer mehrere Tage am gleichen Ort arbeitet, egal wo, insbesondere zu Hause, dort müssen halt bestimmte Leitlinien halt verfolgt werden. Das kam im Juni, Juli letzten Jahres raus und ist auch die Grundlage für einen Gesetzesentwurf, der hoffentlich auch irgendwann wann kommen wird. Und dieser 7-Punkte-Leitplan, der gibt eigentlich jedem Unternehmen auch das Wichtigste an die Hand, was man eigentlich dann wirklich wirklich machen muss. Und das sind eigentlich relativ einfache Themen. Ich habe das ja hier mal vorbereitet und ich fange mal mit Punkt 1 an. Begriffe, Anwendungsbereiche und Ziele definieren. Okay, wo arbeitet man wie zu Hause? Was macht man? Und wie nennt man das Kind? Auch da kannst du sagen, bei uns heißt es Homeoffice, die Sache ist erledigt. Dann das zweite ist, geeignete mobile Bildschirmtätigkeiten festlegen. Okay, gibt es Tätigkeiten, die ich halt nicht zu Hause ausmachen kann? Beispiel, jetzt, ich sage mal, Vorstandssitzung. Wollen wir die wirklich so machen oder macht man die halt nicht? Oder jetzt ein großes Team-Meeting, großes Offsite oder natürlich bei anderen, und also wir sind natürlich beide jetzt im sehr, sehr, ich sag's mal, bürostuhllastigen Tätigkeiten fokussiert. Aber wenn man jetzt einen Projektleiter von der Baustelle nimmt, da ist das eine relevante Frage. Was kann ich eigentlich zu Hause machen und was nicht? Dann ist der dritte Punkt, und das ist dann wirklich die zeitlichen Rahmenbedingungen festzulegen. Das ist eigentlich ein ganz, ganz heißes Thema, weil man ja auch immer sagt, wann arbeitet jemand? Und man hat ja das Thema, dass jetzt Leute dann auch abends um 11 Uhr erreichbar sein müssen oder nicht. Also wirklich einmal klare Transparenz zu schaffen, wann muss ich arbeiten? Oder die alleinerziehende Mutter zu Hause, wenn sie dann eben, ich sag's mal, von 14 bis 17 Uhr eben nicht arbeitet, aber dann von 17 bis 20 Uhr das halt dann wieder nachholt dran, weil davor muss sie halt das Kind von der Schule abholen, Kind oder Kindergarten, Mittagessen machen, bisschen Betreuung, was auch immer. Das sind natürlich so Themen, da muss man einfach Transparenz schaffen, sonst hat man ja wieder das Gerücht, die Mitarbeiterin B, die wir ja vorhin hatten, die arbeitet nicht, weil sie halt nie um 15 Uhr da ist, so nach dem Motto. Aber halt die Kollegen, Kolleginnen halt nicht sehen, dass sie halt abends um 21 Uhr dann halt wieder dann da ist. Und dann kommt eigentlich Punkt 3, ganz spannend, da landen wir dann bei Onio eigentlich. Steht nämlich hier, Regelung zur Aufteilung und Übernahme der entstehenden Kosten. Das heißt, wie arbeiten die Leute zu Hause? Welches Equipment brauchen sie? Welche Kosten fallen eigentlich dadurch auch zu Hause aus an, die jemand nicht hätte? Und welche Kosten spare ich mir vielleicht dann auch im Büro? Also das ganze Thema Equipment, da können wir vielleicht nur mal später was zu sagen. Punkt 5, ganz, ganz wichtiger Punkt, Gefährdungsbeurteilung durchführen, Maßnahmen festlegen und umsetzen. Das heißt, also das ganze Thema Arbeitsplatzprüfung muss man auch zu Hause ausmachen. Und das ist genau, was ich vorhin gemeint habe, dass viele im Unternehmen denken, wir nennen es mobiles Arbeiten und dann so nach dem Motto, aus dem Augen, aus dem Sinn, ich muss nichts mehr machen. Das ist halt nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, das Arbeitsschutzgesetz gilt auch dort und man muss halt schauen und prüfen, wie die Leute zu Hause aus arbeiten. Und wenn sie ungesund zu Hause aus arbeiten, dann sagen, hey, das muss eigentlich ein bisschen besser gehen. Und dann Punkt 6 und 7 sind eigentlich schon relativ langweilig. Das Thema klare Kommunikation der Regelungen machen, also alle Beschäftigten über diese ersten 5 Schritte unterweisen. Und im 7. Schritt das Ganze regelmäßig kontrollieren und anpassen. Also der ganze iterative Gedanke, dass ich wirklich mir alle 6 Monate oder alle 12 Monate das anschaue in meiner Organisation und halt nachjustiere, wo es eben Nachjustierbedarf einfach gibt. Und wenn man das macht, das ist eigentlich eine tolle Leitlinie, dann hat man eigentlich einen guten Weg gefunden. In der Praxis sehen wir das halt wirklich sehr, sehr selten, dass ein Unternehmen das so strukturiert rangeht, weil sie dann einfach sehr, sehr viel einfach nur die eine Frage diskutieren und das ist 2 Tage die Woche Homeoffice oder 0 Tage oder 5 Tage oder 3 Tage oder irgendwas dazwischen und Homeoffice dann aber nur Montagvormittag und Donnerstagmittag, so nach dem Motto, also jetzt mal ganz überspitzt formuliert. Und das geht ein bisschen dran vorbei, weil es halt eine sehr, sehr politische, sehr, sehr emotionale Diskussion auch einfach ist.
Ja, lass uns das mal ein bisschen aufteilen in 2 verschiedene Bereiche. Also einmal sozusagen dieses Thema Regulatorik und das Thema der reinen Arbeit. Lass uns über die Arbeit gleich sprechen, lass uns mal ein bisschen über diese Regulierungsthematiken auch sprechen. Überregulieren wir das vielleicht auch ein bisschen? Also ich sehe es wie du, das Thema mobiles Arbeiten. Im Büro wird, keine Ahnung, wie hoch muss der Stuhl sein? Da wird vermessen, da wird geguckt, ob der Schreibtisch so steht, dass man nicht mit dem Rücken zum Fenster sitzt wegen Sonneneinstrahlung und Blenden. Wie viele Tische dürfen in einem Raum stehen? Wie viel Platz, wie viel Quadratmeter habe ich? Da wird relativ viel festgelegt oder ist festgelegt worden. Jetzt macht das die eine Firma ein bisschen stringenter als die andere. Ich weiß, dass es Konzerne gibt, da wird da sehr genau drauf geachtet und gemessen. Ich habe auch schon mal gesagt, können wir nicht noch einen Schreibtisch hier ins Büro stellen? Da wurde mir dann auch freundlich gesagt, nee, sorry, das geht nicht, weil meiner Definition nach und auch der sonst im Raum saß, haben gesagt, ja, hier ist eigentlich genug Platz, aber die Regulatorik sagte, nee, jetzt ist es nicht. Und übrigens, der Arbeitsplatz würde dann so sein, dass man halt im Rücken zum Fenster sitzt, das geht jetzt nicht. Daraufhin wurde da kein Tisch hingestellt. Das ist jetzt etwas, was daheim nicht so betrachtet wird. Du hast schon gesagt, viele sitzen am Küchentisch, unbequeme Bank, man sitzt vielleicht die ganze Zeit beim Fenster im Rücken, da wird jetzt nicht so drauf geachtet. Dann sitzt man vielleicht noch krumm, weil man nur am Laptop arbeitet. Etc. Einerseits müssen wir da ein bisschen drauf achten, damit die Mitarbeitenden sich zu Hause nicht kaputt machen. Andererseits sieht man dann aber auch so die New Generation, die halt ständig in einem Café sitzt und 2 Stunden mit dem Laptop auf dem Schoß arbeitet und trotzdem irgendwie arbeiten kann. Wie finden wir denn da so die gesunde Mitte zwischen diesen beiden Elementen?
Ja, das ist ein super Thema und deswegen haben wir auch alle vor diesem Begriff dieser Telearbeit Angst, weil die Telearbeit natürlich auch relativ die gleichen Anforderungen für das Büro, die du ja gerade genannt hast, hochreglementiert, auch quasi zu Hause halt geben würde. Und da weiß auch der Gesetzgeber, das ist nicht praktisch handelbar und das ist auch nicht ganz die Anforderung. Auf der anderen Seite auch nichts zu tun, ist halt auch nicht irgendwie richtig. Und da gibt es halt einfach inzwischen, da machen sie auch die deutschen gesetzlichen Unfallversicherer, also DGUV, Gedanken, die Krankenkassengedanken, wie kriegt man das halt hin? Und da kommt man halt mit diesen Empfehlungen natürlich jetzt wirklich um die Ecke, wo man halt viele Sachen halt mitgibt und dann auch einfach richtig arbeiten kann. Und das zweite Thema ist ja auch bei der ganzen Sache zu Hause, das ist halt private Sphäre. Wie viel darf eigentlich der Arbeitgeber auch dort mit reinfuhrwerken? Auch das darf man nicht vergessen. Der hat kein Recht, deinen Arbeitsplatz zu Hause anzugucken eigentlich oder deine Wohnung zu betreten. Das darf er halt auch wieder nicht. Wie kriegt man das hin? Wir haben da mit unserer Gefährdungsbeurteilung einen Weg gefunden, wie wir als neutrale Drittinstanz auch mit möglichst wenig Invasion in den privaten Lebensbereich, das zu lösen, da auch sagen, Arbeit und Lösungen entwickelt. Aber das sind ja die ganzen Punkte, die da zusammenkommen. Und ich sag's mal so, aktuell ist es zu locker. Wir merken das auch in den Krankheitstagen. Wir haben zum Beispiel jetzt hier wieder wirklich von den Krankenkassen den gesetzlichen Studien Krankheitstage auf dem Rekord hoch. Und die Hauptkrankheitsursache werden wieder Muskel-Skeletterkrankungen. Es gibt mal vielleicht für alle, die es, unseren Hörer, die es nicht wissen, es gibt eigentlich 3, ich sag's mal, Hauptkrankheitsursachen, die wir so kennen. Das eine sind die ganzen psychischen Themen, das ganze Thema Mental Health. Das zweite ist das Thema Atemweg und das dritte ist das Thema Muskelskelett. Das ist ja so ein bisschen, sag's mal, das Fundament, ich sag's immer, die Stahlträger von den Menschen, also Knochen, Muskeln und Bandscheiben und was halt alles dazugehört. Und früher war halt jahrelang war halt immer auf Platz 3 von diesen 3 immer die Muskelskeletterkrankungen. Und das Thema Mental Health ist ja sehr präsent gewesen. Dann war Atemweg natürlich sehr, sehr präsent mit Covid und Co. Und jetzt ist aber Muskelskelett auf Nummer 1 gerutscht seit den letzten 2 Jahren. Massiv angestiegen, hat die anderen Sachen überholt. Und da merkt man einfach, dass dauerhaft irgendwie 10 Stunden, 8 Stunden oder wie viel auch immer jeden Tag im Café irgendwie auf so einem Barhocker mit dem Notebook da so ein bisschen rumzudrücken, halt nicht das Richtige ist. Das kann jeder ein Jahr machen, ohne Probleme, aber spätestens nach 3, 4 Jahren merkt man das auch. Und deswegen merkt man auch jetzt diese Krankheitsentwicklung, weil jetzt ja wirklich Covid ein paar Jahre her ist und jetzt wirklich die Körper sagen, oh nee, so auf Dauer ist das halt auch nicht ganz das Richtige. Vor 2 Jahren war das überhaupt gar kein Thema, da hat man das noch nicht gemerkt, wenn man 1, 2 Jahre krumm arbeitet. Und jetzt kommt man wieder zurück, Leute arbeiten 40 Jahre. Ja, in ihrem Beschäftigungsleben oder vielleicht auch noch länger, je nachdem, wie sich ja auch Gesundheit und Alter entwickeln. Und wenn man jetzt 40 Jahre so arbeitet, dann fallen halt die Körper auseinander. Und deswegen gibt es halt auch wieder diese Anforderungen für Stühle, dass sie gewisse Anforderungen erfüllen müssen, dass sie halt ergonomisch gesund sind und Co. Das wurde ja immer so ein bisschen abgetan oder vergessen, wie wichtig das eigentlich ist, weil natürlich es Jahrzehnte her ist, als diese ganzen Anforderungen halt entstanden sind. Und das kommt jetzt halt wieder Stück für Stück zurück. Und deswegen sage ich halt am Ende, man kann immer im Café arbeiten, man kann immer im Zug arbeiten, Notebook irgendwo anders. Aber halt nicht 40 Jahre lang 5 Tage die Woche. Das ist halt einfach nicht der Weg. Und da muss man halt einen gesunden Mittelweg finden, wo man sagt, okay, aufklären, die Ausstattung zur Verfügung stellen, zu den Leuten zu sagen, okay, so ist das irgendwie nicht in Ordnung, so geht das besser. Und übrigens hier, wir helfen dabei auch, wie das halt richtig funktioniert. Und der Rest ist natürlich dann auch Eigenverantwortung vom Beschäftigten am Ende, muss man ganz klar sagen. Ich meine, jeder selbst kann ja entscheiden, ob er raucht oder nicht raucht und ist sich halt der gesundheitlichen Konsequenzen irgendwo bewusst und kann halt die Entscheidung treffen. Und das Gleiche muss man halt im Grunde beim Arbeitsplatz auch machen.
Ja, ich glaube, eine gesunde Mitte ist da auch wieder der richtige Weg. Und ich glaube, da können wir alle noch ein bisschen lernen. Das eine ist ja dieses Thema gesetzliche Regulatorik dann einzuhalten. Das zweite ist, was jetzt eben auch so ein bisschen Strengplan oder klang, diese 7 Punkte mal durchzugehen. Aber das ist schon richtig, da einfach auch mal drüber zu sprechen, zu sagen, Kaffee hin oder her, so chillig das ist, vielleicht auch dort zu arbeiten und so hip und so toll das ist. Aber kann ich jeden Job in einem Kaffee ausfüllen? Also so Thema Datenschutz, mit welchen Daten spiele ich da gerade rum? Ist es okay, in einem Vertriebsgespräch in einem Kaffee zu führen? Ja, vielleicht aber auch nicht. Das sind Dinge, über die man halt mal sprechen muss. Was, glaube ich, so ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird, damit der Laden läuft. Oder zumindest die letzten Jahre war das so. Hauptsache, es läuft irgendwie und die Arbeit wird erledigt. Aber trotzdem mal eine Klarheit auch zu schaffen von beiden Seiten. Also ich glaube, es geht weder darum, von der Unternehmung aus, das zu verbieten und zu sagen, hey Leute, ihr müsst hier alle herkommen und ich verbiete hier alles, weil ihr könntet hier alles missbrauchen. Versus auch so ein bisschen so eine Awareness bei den Mitarbeitenden zu schaffen, zu sagen, ja, es ist vielleicht nicht okay, mitten in der Bahn ein Vertriebsgespräch zu führen und da irgendwie zu arbeiten, mitten auf dem Schoß, weil da kann halt jeder einfach alles mitlesen und vor allem in dem Fall auch noch mithören und dann sogar theoretisch heute mit KI relativ einfach mitschneiden. Und wenn zufällig Wettbewerber neben dir steht, dann weiß er halt, was gerade passiert ist und was Sache ist. Also da muss man ein bisschen aufpassen.
Und dann die Stimme imitieren.
Ja, genau, und dann noch die Stimme imitieren und anrufen und sagen, man zieht sich aus dem Angebot zurück. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Also da muss von beiden Seiten natürlich auch eine Awareness geschaffen werden, warum, weshalb, wieso. Und dann muss aber auch trotzdem ein Weg geschaffen werden, wie man Arbeit weiterhin trotzdem sinnvoll tätigen kann. Zu sagen, ich weiß nicht, ich habe ein Kind zu Hause, ich kann nicht mehr 8 Stunden am Stück arbeiten, ich muss meine Arbeit in 3 Teile aufsplitten. Und dann bin ich vielleicht aufs mobile Arbeiten auch angewiesen, weil ich vielleicht, weiß ich nicht, eine halbe Stunde im Zug arbeiten muss, weil ich vielleicht eine Stunde beim Arzt sitze und da vielleicht eine Stunde arbeiten kann, weil ich da warte wegen meinem Kind etc. Und ich diese Zeit natürlich auch irgendwie sinnvoll nutzen könnte. Vielleicht kann ich dann nicht jede Arbeit vor Ort erledigen, aber das kann man auf jeden Fall alles mal regeln. Auf jeden Fall mal darüber zu sprechen, ist eine gute Grundvoraussetzung. Jetzt lass uns mal über das Thema Arbeit aber auch nochmal sprechen im Thema Homeoffice. Wir hatten es am Anfang schon so ein bisschen über deine Gründung ja auch gesprochen. Ist das etwas, wo viele Organisationen auch vielleicht Angst vor haben? Also das eine ist ja diese Regulatorik, das andere ist die Arbeit. Und jetzt sehe ich ja auch nicht, was macht der denn Jens zu Hause? Hockt er da vielleicht auf der Couch, legt er die Füße hoch, lässt er alles durch KI generieren und arbeitet vielleicht gar nicht mehr? Wie produktiv ist der? Die Abstimmung ist komplizierter, wir haben es darüber gesprochen, ne? Chat online, wen rufe ich an, wie kann ich Informationen vermitteln, wie kriege ich Emotionen mit, etc. Es ist ja viel einfacher. Jetzt habe ich diesen regulatorischen Stress, jetzt habe ich vielleicht den Stress, dass du nicht arbeitest. Komm doch einfach ins Office zurück. Dann tue ich mir diesen ganzen Kram irgendwie nicht an. Das Gebäude steht ja eh schon da, Investitionen ist getätigt. Das passiert ja auch gerade sehr viel. Ich glaube, es gibt einen ganz großen Grund, warum das passiert, aber mal gucken, was du sagst. Es gibt ja gerade diese Gegenbewegung, kommt back to the office aus vielerlei Hinsicht. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen, ich glaube, du bist da auch am nächsten dran durch deine Kunden, ja, mal so ein bisschen beschreiben, warum, weshalb passiert das und was hat das für negative Auswirkungen?
Ja, du hast ja gerade zwei Sachen gesagt. Ich glaube, wir trennen die mal, weil das eine ist ja so das Thema so Back to Office, gesellschaftliche Auswirkungen. Kann ich das machen? Kann ich das nicht machen? Und das zweite ist ja das Thema, arbeitet jemand überhaupt oder macht die ganze KI nicht alles? Weil dem Thema Führung ist ja so ein bisschen und so diese Art Überwachung und Kontrolle und macht KI nicht alles. Da ist es ja so, dass wenn die KI alles macht und es keine mitkriegt, dann ist es auch in Ordnung eigentlich in der Theorie, weil man dann sagt, okay, wir kommen ja heute in eine Gesellschaft, wo man sagt, die Leistung soll ja zählen. Also es geht ja um die Wertschöpfung, die Wirkungsstätte und Wertschöpfungsstätte, nicht Arbeitsplatz. Deswegen mag ich diese Begriffe sehr gerne, die einer macht. Und wenn einer mit KI es schafft, sie quasi wegzurationalisieren und die Arbeitsergebnisse passen und er das in einer Stunde pro Tag halt schafft, dann ist es auch erstmal gut für das Unternehmen, weil der Mitarbeiter macht die Wertschöpfung an seiner Wirkungsstätte, die er machen soll. Natürlich kommt dann die zweite Frage, ob es dann vielleicht nicht besser wäre, ob diese Stelle nicht verändert werden sollte, man Verantwortlichkeiten klären soll, aber so ändern sich ja Berufsfelder konstant. Und deswegen sage ich halt bei diesem ganzen Thema Führung, wo man so sehr stark auch heutzutage da ist, dass man sagt, auch mit diesen ganzen Führungsthemen, OKRs, Objective Key Results, dass man sagt, okay, ich schaue auf die Wertschöpfung und nicht auf die Arbeitszeit nach dem Motto des Stempelns, weil jeder sagt ja auch, ich kann ja auch im Büro quasi nicht wirklich arbeiten. Das ist genau das Gleiche. Und deswegen glaube ich, ist das gar nicht mal so dieses hybride Arbeitsthema, sondern generell das Thema ein bisschen, wie man halt Wertschöpfung halt misst und Co. Aber es hat so natürlich führungstechnisch komplizierter und wo man einfach dabei nicht wegkommt, unabhängig vom Arbeiten von zu Hause. Dass man schaut, wer hat eigentlich welche Wertschöpfungsvoraussetzungen oder notwendigen Tätigkeiten, die er machen soll und an dem wird er dann gemessen. Natürlich gibt es Tätigkeiten, die sehr, sehr stark in der Wertschöpfung auf die Arbeitszeit fokussiert sind. Klassisches Beispiel ist Empfang im Hotel, Arztpraxis und Co. Da geht es natürlich darum, dass wenn jemand anruft zur Öffnungszeit, jemand den Hörer abnimmt, wird es mal ganz blöd gesagt. Da ist es natürlich direkt mit drinnen. Aber bei anderen Tätigkeiten ist das natürlich halt nicht mehr so. Und da wird ja auch anders gemessen. Das glaube ich so das zu dem Thema 1, Führung. Das Thema 2, jetzt back to office, das merken wir natürlich total. Also wir haben eigentlich... Ich habe immer früher gesagt, gab es immer so, wenn man sich die Pandemie sich anschaut, gab es für mich immer drei Zyklen. Zyklus 1 war während der Pandemie. Das war immer so, Hilfe, Leute arbeiten zu Hause, irgendwie muss es funktionieren. Also irgendwie so ein Provisorium. Und dann gab es nach dem Ende der Pandemie, wurde 2 Jahre diskutiert, bleibt das Homeoffice, wie viel und etc. Meine These war, es bleibt nur 2 Jahre. Und dass nach 2 Jahren dann alle dann sagen, okay, bleibt immer noch das Homeoffice oder nicht, da geklärt ist. Leider sind wir immer noch in diesen 2 Jahren, daraus wurden jetzt halt 3 oder 4 Jahre, dass man halt weg von der Frage des Obs hinkommt zu der Frage des Wies. Und das merkt man immer noch, dass man im Obs ist. Also ich habe da ja, es gibt total spannende Artikel, hier zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, vor 6 Wochen hat sie hier Ende Mai geschrieben, das Homeoffice stirbt nicht aus. Also das ist halt so ein Thema, da wird es halt wieder diskutiert. Oder Büropflicht schafft höhere emotionale Erschöpfung. Sollten wir mit der Büropflicht aufhören? War letztens ein Titel in der Zeitschrift Der Facility Manager. Und so geht's halt weiter an diesen Artikeln. Und das ist halt unglaublich emotional über Generationen. Meistens dann auch die älteren Herren, sage ich jetzt immer mal so klischeebehaftet noch, sagen, es sind alle im Büro, sonst arbeitet halt keiner. Das ist halt, trifft dann halt auf eine ganz andere Generation. Und meine Hoffnung ist, und ich glaube, wir kommen so langsam hin, wir sind noch nicht dort, dass man halt dieses Ob wegdiskutiert und dann zu dem Wie halt tatsächlich kommt. Also wirklich sagt, okay, es ist geregelt, Leute arbeiten von zu Hause und jetzt ist die Frage halt, wie arbeite ich zu Hause? Und dann kommen wir hoffentlich irgendwann in den Punkt, wo man dann auch wirklich dann dieses Politikum halt dann weg hat und das wirklich nicht ein Thema ist. Also wo man auch zu einer Situation kommt und so nenne ich es auch immer ganz gerne, wo der Arbeitgeber nicht Homeoffice duldet, also sagt, okay, zur Not lasse ich es halt durchgehen, aber so wirklich will ich es halt nicht. Und Spielregeln will ich auch nicht, weil die Leute können es schon machen, aber so wirklich will ich das nicht. Kommt lieber alle meine Schäfchen ins Büro Und wenn man da dann hoffentlich rüberkommt und sagt, okay, es ist ein aktiver Bestandteil der Kultur, es ist ein aktive Spielregeln, es gibt aktive Unterstützung, es ist aktiv Teil von jedem auch in seiner Karriereentwicklung und es hat unglaublich viele gesellschaftliche Vorteile. Und das unterschätzen viele in dieser Diskussion. Bei diesen ganzen Diskussionen vergesse ich immer, wer stellt sich eigentlich die gesellschaftlichen Fragen? Und es sind ganz schön viele gesellschaftliche Fragen. Das erste Thema ist immer eine gesellschaftliche Frage. Teurer Lebensraum in den Städten, also München, Berlin, Hamburg und Köln, wie sie heißen, Mieten explodieren, die Leute können sich dort das Leben nicht mehr leisten. Und wenn sie aber natürlich weiter außerhalb wohnen und nicht mehr jeden Tag in die Innenstadt reinfahren müssen, die Metropole, dann hat man folgenden Effekt: geringere Nachfrage in den Städten, mehr auf dem Land, weniger, ich sag's mal, extreme Preise in den Städten, mehr soziale Gerechtigkeit, was einfach das Thema Costs of Living angeht. Das zweite, was wir halt dann einfach sehen, ist natürlich das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir reden ja alle von, vor allem ist es ja ein Frauenthema, aber es geht natürlich auch umgekehrt genauso. Erziehung von Kind und dem Beruf gleichzeitig. Ich bin die Mutter und bleibe halt zu Hause und ich muss jeden Tag ins Büro kommen, dann ist es immer die Entweder-Oder-Frage. Entweder Kind oder Beruf. Und wenn man das flexibler gestalten kann, hat man viel, viel mehr Möglichkeiten, dass wenn man auch wirklich nach 3 Monaten nach der Entbindung schon wieder in Teilzeit einfach in die Beschäftigung reingeht und man weiß, okay, ich kann halt nur 1,5 Tage die Woche ins Büro gehen, aber dort habe ich dann halt meinen Partner, der halt dann ins Büro geht, zum Beispiel. Und das sind ja so die Fragen, die ich nie höre, wenn einer sagt, ich schaffe das ab, was mache ich dann mit den Themen? Und dann geht es natürlich rein auf das Thema Fachkräftemangel. Wir brauchen Fachkräfte, wir haben hochqualifizierte Leute, die dann länger weg sind zum Beispiel. Und dass man so natürlich Leute auch wieder in die Beschäftigung einfach reinbringt. Und man hat natürlich das ganze gesellschaftliche Thema mit dem Gender Pay Gap, Karriere Pay Gap. Also es heißt, zu wenige Frauen in Führungspositionen, zu wenige Frauen auf Vorstandsebene, generell weniger Frauen vielleicht in manchen Abteilungen. Und das sind natürlich Themen, die man alle natürlich damit wirklich gut lösen kann. Und das dritte fürs Unternehmen ist natürlich das gesamte Thema Recruiting. Weil wenn ich jetzt nämlich Leute habe, die halt nur noch 1-2 Tage die Woche ins Büro kommen, dann fahren die auch 60 Kilometer. Und sonst, wenn sie jeden Tag fahren, fahren sie halt mit 20 Kilometer. Also man hat einen ganz, ganz anderen Talentpool, auf den man auf einmal rekrutieren kann. Und das ist natürlich auch wieder ein Riesenvorteil. Und ganz wichtiger Punkt, da gibt es eine tolle Studie von Harvard, können wir vielleicht auch verlinken. Titel, sehr, sehr spannend. Auf so viel Gehalt würden viele für Homeoffice verzichten. Und da kommt raus, dass mehr als die Hälfte der Befragten auf Gehalt verzichtet, bereit ist zu verzichten, wenn sie im Homeoffice oder mehr im Homeoffice arbeiten können. Und da merkt man schon, wie wichtig den Leuten das in der Lebensgestaltung einfach geworden ist.
Ja, definitiv. Ich glaube, ich würde noch den Punkt Nachhaltigkeit aufschreiben. Weniger pendeln belastet weniger die Umwelt. Ich bin aus den Städten raus. Wenn ich dann vielleicht mal pendel, nehme ich vielleicht den Zug dann für die langen 60 Kilometer. Auch das spiegelt sich dann natürlich dann letzter Instanz auch wieder, was man noch on top draufschreiben kann. Lass uns ein bisschen über diesen Aspekt Arbeit auch zum Schluss sprechen. Lass uns mal so, ihr skizziert ja die Arbeitsplätze. Skizziert doch mal in euren Worten, wenn du jetzt, mach mal Fahrstuhl-Pitch, ich stehe jetzt neben dir. Jetzt erzähl mir doch mal, Jens, wie sieht ein cooler Arbeitsplatz zu Hause aus, damit ich mich auch wohlfühle und die volle Entfaltung auch habe?
Ja, genau. Also klassisches Thema. 2/3 der Leute, Küchentisch, Couchtisch und Co. arbeiten halt ungesund von zu Hause. Und das kann man mal machen, aber halt nicht dauerhaft. Was braucht man für einen gesunden Arbeitsplatz zu Hause? Einen ergonomisch zertifizierten Stuhl, einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Dort gibt es auch Lösungen für kleine Wohnungen, sage ich ganz explizit, auch für die 25 Quadratmeter Wohnung in München oder woanders. Und das dritte ist einfach das Thema Peripherie, also IT-Geräte. Und damit meine ich vor allem Maus, Tastatur, Dockingstation und 1 oder 2 Monitore. Weil die Setups sind ja heute total lean und am besten Dockingstation auch integriert im Monitor. Dann hat man einen Monitor, eine Bluetooth-Maus-Kabel und ein Kabel, was man an sein Notebook dran steckt. Und dann hat man ein sehr, sehr cleanes Setup. mehr braucht man eigentlich nicht. Und das würde eigentlich vollkommen ausreichen, weil dann hat man wirklich eine gesunde Sitzposition. Man kann im Stehen und man kann im Sitzen arbeiten und hat halt nicht immer so diesen, ich sag's mal, da gibt's diese Fotos, so diesen nach vorne gebückten Nacken so ein bisschen und dann mit der Tastatur so die Schultern so hochgezogen, weil die Tastatur ja so klein ist und der Monitor direkt drüber ist. Und das ist schon wirklich, damit ist man Bundesliga, sage ich immer ganz gerne. Und wenn man sich dann noch Gedanken macht über Beleuchtung, dann ist es in der Champions League. Das heißt, ob man sagt, ich habe noch eine Tageslichtbeleuchtung und Co. Aber das machen wirklich die wenigsten aktuell. Also unser Fokus ist wirklich Stuhl, Tisch und diese Monitor Docking Station Peripherie Geschichte und halt nicht mit diesem Touchpad an dem Ding darum arbeiten. Das macht total viel aus. Mehr braucht's gar nicht. Und das ist das, was auch ein Unternehmen eigentlich stellen sollte. Das kostet wirklich nicht viel, es ist nicht viel Aufwand. Und das ist ja auch genau das, da kommt der kleine Onion-Pitch rüber, dass wir natürlich das, die Logistik machen. Das heißt, wir den Mitarbeitern das zu Hause hinschicken und aufbauen und halt auch wieder abwickeln. Und das ist nämlich ja das Problem für ein Unternehmen. Wir haben es ja vorhin gesagt, 10.000 Leute in 10.000 verschiedenen Homeoffices mit 10.000 verschiedenen Anforderungen, unterschiedlicher Platz, Farbwünsche, wie auch immer. Und das kann man halt nicht selbst organisieren. Das muss automatisch halt gehen, wenn da zu Hause Unterstützung ankommen soll. Und das ist genau das, was wir im Grunde machen. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man wirklich, ich sag's mal, von der Umgebung das richtig geschafft. Und das Zweite ist natürlich, das hatten wir vorhin, das Thema dann der Zusammenarbeit, der Führung und Co. Das ist natürlich nochmal ein anderes Thema.
Ja, das ist sicherlich auch das größere Thema. Aber man merkt, also im Endeffekt, man braucht ja auch heutzutage auch nicht mehr viel, dadurch, dass wir alle mit dem Laptop arbeiten, vieles digitalisiert. Ich brauche nicht mehr so dieses, so ein Homeoffice, früher sah es aus, ich hatte da so einen riesen Box stehen, wo 10.000 verschiedene Stifte drin waren, Lineal, Schere, paar Aktenordner, Papier, der Drucker, der drauf stand. Das ist ja alles nicht mehr notwendig. Also theoretisch gesehen reicht ein Tisch von einer Breite von vielleicht 90 Zentimeter oder einem Meter. Dann steht da ein großer Bildschirm heutzutage drauf, die auch nicht mehr teuer sind. Kann sogar ein Curved-Monitor mittlerweile sein. Gibt's auch schon in 37 Zoll, 32 Zoll. Und dann hänge ich den Laptop irgendwie in die Dockingstation sogar im Zweifel schön unter den Schreibtisch, dass man ihn gar nicht sieht. Da hängt noch ein USB-C-Kabel dran. Und dann habe ich nur noch eine Maus und eine Tastatur auf dem Tisch stehen und das war's. Und dann ist der Tisch im Endeffekt komplett leer. Genau, wie du jetzt auch gerade die Kamera hältst. Und dann kann ich noch eine schöne Pflanze draufstellen, mein Wasserglas, mein Kaffee und dann ist mein Arbeitsplatz eigentlich ready. Und das passt schon in die meisten Wohnungen irgendwie noch rein, diese 90 Zentimeter. Ist vielleicht mal im Schlafzimmer, mal im Wohnzimmer, wohin man dann gerade auch noch so arbeiten kann.
Genau, und das Tolle ist, es schaut halt nicht wie Arbeitsplatz am Ende aus. Am Ende ist es ein Tisch mit einem Bildschirm drauf und wenn man dann wirklich den Rest halt dann hinten dran hat, dann hast du wirklich eine Maustastatur, die noch kabellos ist, das kann man auch kurz im Regal reinwerfen und dann ist es auf einmal der Schminktisch jetzt mal beim Schlafzimmer zum Beispiel so ein Pendant zu machen. Und das ist halt diese Multi-Usage, die einfach geht und das ist technisch wirklich gar kein Thema, aber man muss sich halt mit dem Thema auseinandersetzen. Und das ist eigentlich das größte Thema. Und da merke ich schon, der Mensch ist halt so ein klassisches Gewohnheitstier, was man kennt. Und da gibt's ja auch so Anekdoten, wo zum Beispiel, also die muss ich kurz erzählen, die Anekdote, die ist eigentlich super, die passt auch sehr, sehr gut zu dem Thema. Da Familie ist dort und dann werden Würstchen gebraten. Und die Mutter hat immer für das Kind die Wurst in drei Stückchen geschnitten und dann eine Pfanne einzeln angebraten. Und die Tochter fragt immer, Mama, warum schneidest du die Würstchen in einzelne Stücke? Und dann sagt sie immer, weiß ich nicht, hab's von meiner Mutter so gelernt. Und dann kommt irgendwann halt die Oma dazu und dann fragt sie auch, warum schneiden wir immer die Würstchen in diese kleinen Stückchen? Und dann sagt die Oma, habt ihr immer noch die zu kleine Pfanne? Also da merkt man, die Oma hat es ja quasi ein Stück gemacht, weil es ja nicht in die Pfanne gepasst hat. Aber weil die Pfanne dann dann größer geworden ist, hat man vergessen, halt die Routinen anzupassen. Und das ist ja genau das Gleiche auch im Grunde bei uns. Man ist halt in der Routine drin, man arbeitet halt irgendwie am Notebook, hat halt diesen Scheuklappenblick, ohne zu sagen, ah, Moment mal, irgendwie kriege ich doch auch wirklich mit A wenig Geld und B wenig Aufwand, selbst wenn dann als Mitarbeiter selbst oder als Unternehmen das Thema halt einfach gelöst. Und das ist halt immer dieses Thema kulturelle Veränderung, das braucht einfach Zeit. Und davon gehen wir auch aus. Und wir sind ja überzeugt, dass dort in 5 bis 10 Jahren ist es, glaube ich, Standard, dass die Mitarbeiter auch gesund von zu Hause aus arbeiten. Und zwar, weil die Mitarbeiter es fordern, weil der Gesetzgeber es geregelt hat und weil die Arbeitgeber auch erkennen, das ist irgendwie wirklich auch gut, wenn man nicht nur Homeoffice duldet, sondern auch sagt, okay, wird aktives Teil unserer Kultur, aktive Unterstützung und alles, was dazu gehört.
Ja, gehört zum Investment dazu. Das mit den Routinen ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Jetzt nicht nur für die Homeoffice-Ausstattung, sondern auch für Arbeitsroutinen dann, wie man gewissen Kulturen umgeht, asynchrones Arbeiten. Da gibt es, glaube ich, Dinge, die wir uns jetzt nicht nur von der Ausstattung her dann auch anschauen müssen die nächsten Jahre, wo viele Unternehmen einfach auch gerade, und das ist, glaube ich, einer der größten Gründe, warum viele gerade sagen, hey, back to the office, weil sie mit den Arbeitsroutinen nicht zurechtkommen. Sie versuchen, diese alten Routinen, die kleine Pfanne von der Oma, auf die aktuelle Arbeitswelt zu übertragen und merken, dass es nicht funktioniert, beziehungsweise in dem Fall ist es noch einfacher, sie schneiden halt einfach die Wurst, die kann trotzdem gebraten werden in der großen Pfanne. Aber in der heutigen Welt ist es eher andersrum, dass die Wurst plötzlich nicht mehr in die Pfanne reinpasst, sie aber trotzdem irgendwie so reinquetschen und dann irgendwie die eine Hälfte erst anbraten und dann umdrehen und dann die andere Hälfte anbraten. Und das ist durchaus ein Problem, weil man mit dieser asynchronen Arbeit, mit dieser extrem wertschöpfenden Arbeit, also du hast vorhin OKRs genannt als eine Methodik, um zum Beispiel Wertschöpfung zu messen, überhaupt nicht mehr zurechtkommen. Wie viele Führungskräfte sagen immer noch, ja, ich sehe gar nicht, was meine Mitarbeitenden zu Hause machen. Und da frage ich mich immer, wie habt ihr das vorher gesehen? Also war das Indiz, dass die Leute am Arbeitsplatz sitzen und tippen und nicht die Bildzeitung lesen? Also das ist ja erschreckend, aber das ist sozusagen noch ein ganz, ganz großes Maß an Ergebnismessungen, dass Leute nachher in einem Meeting sitzen und irgendeinen Report vorzeigen, was sie so die ganze Woche über im Büro erledigt haben. Oder dass sie wild durch die Gegend gerannt sind und der Manager mal gesehen hat, hey, cool, die bewegen sich, die sind ja voll aktiv. Zu Hause kann ich das halt nicht sehen. Und das ist eine sehr, sehr erschreckende Sache, wo wir, glaube ich, auch noch dran arbeiten müssen mit der Ausstattung, mit der Arbeitskultur in Kombination dann auch zu schauen, wie kann das funktionieren? Weil ich glaube, es kann sich auf Dauer kein Unternehmen mehr leisten, das so fortzuführen, wie du es auch schon viele Gründe jetzt genannt hast, so mit Wegziehen, Beruf, Familie in Einklang bringen, die Mieten sind in den Großstädten zu teuer, Thema Recruiting, wo finde ich überhaupt noch Leute, müssen ja froh sein, wenn man sie überhaupt noch in Deutschland findet, viele Organisationen müssen schon im Ausland mittlerweile hiren, auch wir haben angefangen im Ausland Leute einzustellen, weil wir in Deutschland nicht mehr genug Fachpersonal kriegen. Und dann sind wir automatisch schon in einer hybriden Welt. Also da können wir gar nicht, wir können nicht verlangen, dass die Menschen aus Frankreich, Oslo, sonst wo hierher ziehen, nur weil wir halt in Deutschland sitzen. Und dann sprechen die Sprache hier auch gar nicht. Die wollen auch gar nicht hier wohnen. Und das sind Dinge, die wir halt lösen müssen in irgendeiner Form. Und ich glaube, bei einem gesunden Arbeitsplatz anzufangen ist das eine, aber mit der Kultur weiterzumachen, definitiv direkt das nächste. Merkst du das auch bei den Kunden, wenn ihr darüber sprecht? Ihr sprecht ja jetzt sehr viel auch über die Präferiegeräte. Fragen die Kunden auch so nach dem Thema Kulturentwicklung?
Ja, die fragen natürlich uns schon immer an und ich sag halt immer, auf das Thema kannst du halt nicht mit Geld lösen. Ich sag's mal so, was wir machen, Ausstattung, da gibst du halt ein bisschen Geld aus, 25 Euro pro Mitarbeiter im Monat und die Sache ist erledigt. Aber das kannst du halt bei der Kultur leider nicht machen. Das ist ja auch so komplex. Ich meine, du kannst ja auch keine Freundschaft jetzt im privaten Umfeld mit Geld lösen oder eine Beziehung, Ehe oder eine familiäre Beziehung. Das geht halt einfach nicht, sondern da geht's halt um individuelle Interessen, Kompromiss, Kommunikation, Transparenz. Und das ist etwas, wo wir halt immer sagen, wir tun uns, also da gibt's auch keine Lösung, die man jetzt von der Stange kaufen kann, einfach von irgendeinem Dienstleister. Und da muss man wirklich sich selbst überlegen, was macht man. Und ich habe halt immer die Erfahrung gemacht, und das sind so diese drei Bierdeckel-Beratungstipps, die ich halt immer mitgebe, ist wirklich das Thema, wenn die Leute sich nicht im Büro sehen, dann muss man halt Events schaffen, wo man sich sieht. Und das müssen halt coole Events sein. Das heißt wirklich tolle Offsites und wo es halt dann nicht nur um irgendwelche Strategie-Workshops geht, wo dann vielleicht dann eh nichts passiert, sondern wo man auch sagt, okay, wirklich auch, wo es um Spaß einfach geht, so nach dem Motto, und um das einfach ein bisschen nachzu Teambuilding und Co. Und dann natürlich auch das Thema Zusammenarbeit zu machen. Also ein Teambuilding-Workshop ist ja viel besser, wo man auch mal den Raum schafft, sich gegenseitig auszutauschen. Also dass man halt wirklich solche Sachen macht, dass man dann halt ein paar Regeln macht, die das Thema Meetings abschaffen. Und das dritte halt, dass man sagt, Homeoffice ist nicht geduldet, sondern wird aktiv unterstützt und ist aktiv Teil der Kultur. Und ich glaube, wenn man damit schon diese Sachen angeht, dann jetzt kommt doch mal ein Sprichwort, dann schafft man es, dass halt der Elefant nicht mehr im Raum steht. Weil mein Eindruck ist oft, dass ein großer Elefant im Unternehmensraum drinsteht, wo Homeoffice draufsteht und jeder irgendwie nicht so weiß, wie es ist und dann sagt, oh nee, ich muss ins Büro kommen, sonst bin ich nicht sichtbar beim Chef und so. Du weißt, das sind ja diese ganzen unausgesprochenen Themen, die einfach drinnen sind. Und ich glaube, das sind so die Punkte. Und dann kommt man da, glaube ich, schon mit relativ wenig, würde ich sagen, relativ weit.
Ja, definitiv. Ich glaube, so können wir es auch erstmal stehen lassen. Also, lasst den Elefanten nicht im Raum stehen, kümmert euch um das Thema. Es ist jetzt schon so viele Jahre präsent, es ist eigentlich ein bisschen komisch, dass wir noch so darüber sprechen müssen, aber bei dieser meiner Meinung nach doch sehr negativen Auswirkung gerade, die wir haben, wo das Thema Homeoffice bzw. mobiles Arbeiten nicht klar geregelt ist, viele Leute immer noch schlecht arbeiten. Du hast gesagt, Höchststand am Thema Erkrankungen bei den Krankenkassen, auch bedingt durch mobiles Arbeiten, aber auch das Thema der ganzen Kultur. Wie arbeiten wir zusammen? Wir haben es irgendwie nicht geschafft, die Pandemie zu nutzen, um sinnvolle Arbeitsmodelle dafür zu finden. Wir tun die Wurst immer noch teilen, weil wir die zu kleine Pfanne haben, um Zitat nochmal aufzugreifen. Und da müssen wir, glaube ich, an beiden Themen sehr, sehr gut arbeiten und da einfach ein paar Wege finden. Wenn ihr das schon getan habt, diese Wege gefunden habt oder Meinung dazu habt und sagt so, ach, was der Jens und der Florian hier erzählen, das stimmt doch alles nicht, dann würde ich mich sehr, sehr über Feedback freuen. Oder wenn ihr uns zustimmt, natürlich genauso. Teilt doch mal eure Erfahrung. Schreibt gerne dem Jens oder mir direkt. Wir verlinken unsere LinkedIn-Profile unten in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr wie gewohnt natürlich auch an modernwork@seibert.group schreiben oder auch in den Diskurs mit uns gehen. Also wenn ihr uns ein bisschen challengen wollt, kommt gerne in den Podcast. Dann versuche ich den Jens nochmal zu kriegen. Und dann machen wir hier eine ganz kontroverse Diskussion auf, warum mobiles Arbeiten oder warum eben auch nicht. Aber haben wir noch also was vergessen?
Ein Streitgespräch unter Experten wäre mal, genau.
Ein Streitgespräch wäre auch mal interessant, ja.
Genau, ja.
Können wir mal versuchen. Also, falls ihr euch jetzt gechallenged fühlt, schreibt mir sehr, sehr gerne mal, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. Wenn ihr merkt, hey, Thema Homeoffice, ich muss da auch ein bisschen was für meine Mitarbeitenden tun, dann sprecht den Jens doch mal dazu an. Ihr habt gehört, was notwendig ist, es braucht gar nicht viel. Schaut mal, ob die Leute das Richtige haben. Und wenn es um Thema Arbeitskultur geht, kommt da gerne auch hoffentlich auf mich zu. Und dann sprechen wir da mal im Doppelpack darüber, wie das Ganze funktionieren kann. Jens, sollten wir noch irgendwas erwähnen? Haben wir was vergessen? Ein Abschlusszitat?
Ich glaube, ich habe so viele Sprüche ja schon gebracht mit dem Elefanten im Raum und der Wurst in der Pfanne, die du so oft gebracht hast. Jetzt fällt mir leider nichts mehr ein, außer hat natürlich super viel Spaß gemacht und an die Hörer und HörerInnen. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen und denkt aktiv über das Thema nach. Und jetzt habe ich nochmal einen Spruch, kehrt es nicht unter den Teppich.
Genau, sonst wird dieses Homeoffice dreckig. Also Leute.
Ah, super, genau.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und schöne Zeit. Ciao.